Ich habe heute gar nicht gepredigt, sondern mein Kollege und Freund Markus Zobeck aus Bremen, der leider aus Krankheitsgründen absagen musste, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich hoffe, dass er bald im nächsten Frühjahr zu uns kommen kann, um dann einfach das, was ihm auf dem Herzen liegt, für uns weiterzusagen. Und so war ich in der Situation, kurzfristig mich für heute vorzubereiten. Und als ich so gebetet habe und überlegt habe, kam mir ein Thema in den Sinn. Und ich habe empfunden, uns heute zu ermutigen, Friedensstifter zu sein. Wir leben ja in einer Welt voller Konflikte. Überall brodelt es, ob es uns vielleicht in unserem direkten Umfeld betrifft, aber wir brauchen nur den Fernseher anzumachen und merken, diese Welt ist voller Konflikte. Und es macht Sinn, darüber nachzudenken, was Gott für uns in diesen Situationen vorhat, wie er unsere Beziehung zu anderen Menschen sieht und wie wir ihm mit unserem Leben Ehre und Anbetung geben können, einfach in dem, wie wir leben. Und vielleicht fällt dir ja schon der ein oder andere ein, die ein oder andere Situation, in denen dir das vielleicht gerade schwerfällt. Ich kenne diese Situation, wo ich so denke, oh, da ist man schon so geladen und denkst so, wie soll ich das denn machen? Und deswegen möchte ich mich heute auch selber ermutigen, genau in diesen Situationen vielleicht darauf zu achten, was brauche ich, um ein Friedensstifter in dieser Welt zu sein. Differenzen, Konflikte mit anderen Menschen in dieser Welt, ob sie von uns verschuldet sind oder nicht, sind nicht immer sofort schlecht. Ja? Die Bibel lehrt uns nicht, dass Konflikte in jedem Fall falsch sind, sondern es kommt auf unsere Haltung an. Unsere Haltung ist entscheidend, weil letztlich jeder Konflikt uns die Möglichkeit gibt, dass wir uns bewähren können, dass wir Gott die Ehre geben können, ihn erkennen, ihn näher kennenlernen und letztlich Christus ähnlicher werden. Und um das zu verstehen, warum das so wichtig ist und warum das so ist, möchte ich einleiten mit einigen biblischen Prinzipien, an denen wir wo wir sehen können, wie können wir überhaupt in Konflikte hereingehen, wie können wir erkennen, warum Gott, unserem Herrn, unserem Vater im Himmel, Frieden so wichtig sind, so wichtig ist. Gott sehnt sich nach Frieden. Wenn wir in der Bibel lesen, dann erkennen wir, dass er sich durch die Propheten und durch die Apostel in seinem Wort immer wieder dazu bekennt, dass sein Volk Frieden halten soll, dass seine Kinder Frieden, den Frieden suchen sollen. Warum ist das so? Der Charakter Gottes selber ist von Frieden geprägt. Er ist Friede. Gott offenbart sich immer wieder als ein Gott des Friedens. Er geht Konflikten nicht aus dem Weg, aber in seinem Inneren ruht Frieden. Paulus betont das sehr stark und seine Briefe enden häufig mit der Aufforderung oder mit dem Segen, den Gott des Friedens zu suchen. Den Gott, der in seiner Selbstbeschreibung sagt, ich bin Frieden. Und in dieser Eigenschaft als friedensschaffender Gott einen Platz in unserem Leben zu haben. Des Weiteren erkennen wir immer wieder, dass Frieden zu den größten Segnungen gehört, die Gott seinen Nachfolgern verheißt. Immer wieder spricht er durch Paulus zum Beispiel auch wieder darüber, dass wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn suchen, dass wir Frieden erleben werden, weil er Friede ist und von dem Frieden kommt zu uns. Und so befiehlt Gott seinem Volk und seinen Menschen uns immer wieder auch Frieden zu suchen, zu erstreben und er verheißt wieder diejenigen, danach sie zu segnen, die dieser Aufforderung nachkommen. Und letztlich beschreibt Gott den Bund, die Verbindung zwischen den Menschen und ihm mit Frieden. Das ist das Ziel dieses Bundes, Frieden zwischen Menschen und Gott. Und so sendet Gott seinen Sohn in diese Welt, damit wir endlich Frieden haben können. Und Jesus, der mit diesem Auftrag als Friedensstifter in diese Welt kommt, gibt diesen Auftrag an uns weiter und er lässt uns und sagt uns, wir sollen Friedensstifter in dieser Welt sein. Er wurde selbst schon als Friedensstifter oder als Friedefürst angekündigt und während seiner Zeit auf dieser Welt predigte er ständig vom Frieden. Er predigte von der Versöhnung mit Gott. Und dieser Friede, den Christus schuf, ist ein Frieden, der uns dann in drei Dimensionen betrifft. Und darüber möchte ich sprechen, dass es um Frieden mit Gott geht, um Frieden untereinander, den wir mit unseren Mitmenschen haben und letztlich mit dem Frieden in uns selbst, den Frieden in unserem Inneren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich so mit Menschen unterhält, dann ist der Fokus bei den meisten auf diesen eigenen inneren Frieden. Ja? Jeder will Frieden mit sich selbst, im Reinen mit sich selbst zu sein, Ruhe zu spüren, ja, sich nicht ständig aufregen zu müssen. Und man spürt, das ist gar nicht möglich, weil die anderen sind ja schuld, die regen mich so auf. Warum ist das denn so? Und man denkt so, ich will doch eigentlich nur meinen inneren Frieden. Aber ich möchte euch ja eine These heute anbieten, die sagt, dass es nicht möglich ist, inneren Frieden selbst zu erfahren, wenn wir nicht auch in den anderen Dimensionen Frieden mit Gott und Frieden mit anderen Menschen erfahren, dass Gott das gemacht hat, dass wir ja in der Gesamtheit im Frieden leben. Jeder von uns kennt ja den Moment, oder ich vermute, dass die meisten von uns diesen Moment kennen. Ich kenne das sehr gut, wenn wir mit Menschen, die uns nahe sind, keinen Frieden haben, wie sich das anfühlt. Ja, wenn du mit engen Freunden, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern oder irgendjemand anders aus deinem Arbeitsumfeld, wenn du dort im Unfrieden lebst, in einem krassen Konflikt lebst, das ist ein unangenehmes Gefühl. Das hat eine Auswirkung auf alles andere. Ich bin ihm das ganz besonders deutlich wahr, wenn es einen Konflikt zwischen mir und meiner Frau gibt, dann kann ich euch garantiert sagen, mein innerer Friede und dazu noch meine Konzentration und alles das, was es noch braucht, der ist einfach nicht da. Ist garantiert nicht da. Aber ich habe das schon vor meiner Ehe erfahren, dass ich weiß, wenn es krasse Konflikte gibt, dann beschäftigt sich so viel in mir mit diesem Konflikt, dass mein innerer Friede, diese Gelassenheit, das, was ich so liebe, zu wissen, ich bin ausgeglichen und ich kann weise und entspannt reagieren, dass das kaum möglich ist, das zu erleben, wenn ich Konflikte in meinem Außen habe. Und das geht schon noch eine Stufe weiter vor, wenn wir sagen, was bedeutet unser Friede mit Gott? Was hat der mit unserem eigentlichen inneren Frieden zu tun? Frieden mit Gott hat kein Mensch von Beginn an. Paulus beschreibt im Römerbrief, dass die Menschen sich von Gott entfernt haben. Und diese Entfernung oder die schlussendliche Trennung beschreibt er als Sünde. Die Menschen haben gesündigt und dadurch ist ein so tiefer Bruch zwischen Gott und den Menschen entstanden, der uns auf ewig von ihm trennt. Unsere Eigensucht, das nur auf uns zu schauen, unser Stolz, das Sehen auf unseren eigenen Vorteil, hat uns von ihm entfernt. Und es gibt jetzt keine Möglichkeit von uns aus, wieder zu Gott zu kommen, von uns aus wieder Frieden mit ihm zu schließen. Die gute Nachricht darauf, und das ist das, was wir jeden Sonntag feiern, was wir hier in dieser Gemeinde besonders feiern, ist, dass Gott diesen Unfrieden mit den Menschen nicht einfach hingenommen hat, dass er sie sich nicht selber überlässt einfach, dass er sie nicht verstößt, sondern dass er sich wieder ausstreckt und sagt, ich will Frieden mit dir haben. Und das erklärt diese Bedeutung, wenn wir von Evangelium sprechen. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Ja, was denn für eine gute Nachricht? Worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass Gott sich nicht uns selber überlässt. Dass er sich wieder ausstreckt und sagt, ich möchte, dass du echten Frieden in dir erleben kannst. Dass diese gestörte Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht dich alleine kaputt macht, dass du keinen Frieden mehr hast. Und so hat er die Möglichkeit geschaffen oder den ersten Schritt getan, wie wir wieder echten Frieden mit ihm haben können. Aus Liebe zu ihm sandte er seinen Sohn, aus Liebe zu uns sandte er seinen Sohn auf diese Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sagt Johannes 3, Vers 16. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Weil Jesus am Kreuz starb, weil er quasi alle Strafe auf sich genommen hat, ist es jetzt wieder möglich, Frieden mit Gott zu haben, mit ihm Hand in Hand zu leben, von ihm zu hören. Und deswegen bedeutet der Glaube an Jesus, der Glaube an Gott viel, viel mehr als nur jeden Sonntag hier in die Kirche zu kommen oder sich taufen zu lassen. Es bedeutet sogar mehr als einfach zu versuchen, immer nur ein guter Mensch zu sein. Und es geht darum, dass wir vor Gott anerkennen, dass es keinen Frieden zwischen ihm und uns gibt, weil wir uns von ihm entfernt haben. Und dass der einzige Weg zu ihm zu kommen, der Weg über seinen Sohn ist und nicht über unsere guten Werke. Und damit erkennen wir an, was Jesus für uns getan hat. Dass er die volle Schuld für unsere Sünden bezahlt hat. Durch seine Tat am Kreuz ist unser Sündenkonto komplett gelöscht. Es ist bezahlt, vollkommen und völlig. Und seine Gerechtigkeit wird uns jetzt zugeordnet. Und das ist eine krasse, also wer das erkennen kann und wer das für sich in Anspruch nehmen kann, wird spüren, dass es eine krasse Veränderung unseres Lebens sind. Weil du nicht mehr plötzlich du alleine verantwortlich gemacht wirst für das, was du falsch gemacht hast, sondern Jesus sagt, ich nehme dich an, so wie du bist. Ich wünsche dir ein Leben in Frieden. Ich wünsche dir, dass du inneren Frieden in dir erfährst und dass du mit mir kommunizieren kannst, dass alles das, was dich belastet, was dir schwer macht, dass du es mir geben kannst und dein Leben mit tiefem Frieden erfüllt wird. Und damit sind wir den ersten Schritt auf dem Weg zu unserem inneren Frieden gekommen, Friedensstifter mit uns selbst zu sein, indem wir das, was Gott angibt, annimmt oder anbietet, dass wir das annehmen können. Jetzt wissen wir, dass Jesus also Frieden uns geschenkt hat durch sein Kreuzestod mit Gott. Und jetzt geht es darum, wie gehen wir denn mit anderen Menschen jetzt in unserem Umfeld um? Wie gehen wir mit den Menschen um, die uns Probleme machen, die anstrengend sind, die ja, uns ständig Konflikte bereiten oder Sorgen oder Streit? Echter Friede ist doch Harmonie, echtes Verstehen, Wohlwollen. Und jetzt geht Gott so weit, dass er sogar sagt, das ist keine Option, sowas zu erleben, sondern ich wünsche mir, ich erwarte von euch, dass ihr alles in eurer Macht Stehende tun sollt, um Frieden mit anderen Menschen zu suchen. Wir sollen echte Friedensstifter sein. Im Psalm 34 spricht König David in einem Lied davon, was die Menschen tun sollen, die gerne ein gutes Leben hätten. Wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Wer möchte das nicht? Wer möchte nicht gerne ein richtig schönes Leben leben, ein gutes Leben, schöne Tage sehen? David beschreibt hier, wende dich ab von allem Bösen. Und insbesondere mit unserer Sprache, achte darauf, was du sagst, achte darauf, wie du mit anderen Menschen kommunizierst, was du ihnen wünschst, wie du vielleicht sogar auf Anfeindungen reagierst. Und dann fang an, Gutes zu tun und suche den Frieden und jage ihm nach. Jagen oder nachjagen. Aktiver könnte man es vielleicht gar nicht so besprechen oder könnte man das gar nicht sagen. Frieden scheint schon damals etwas gewesen zu sein, was sich gerne verflüchtigt, was ja irgendwie schnell abhaut. Und David ermutigt uns hier und sagt, jag diesem Frieden nach. Achte darauf, dass der Frieden dir nicht verloren geht. Der Friede ist nämlich ein Produkt aus dem Gehorsam des Liebesgebotes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dafür dürfen wir uns entscheiden. Dafür dürfen wir, ja, dass die Freiheit, die wir von Gott empfangen haben, dass wir nicht mehr nur das Projekt einer von Reaktion sind. Ja? Der hat mich zuerst gehauen. Was im Kindergarten noch scharf kritisiert wird, ja, so darfst du aber nicht denken. Wenn du gehauen wirst, darfst du nicht zurückhauen. Das ist in der Erwachsenenwelt häufig sogar akzeptiert. Ja? Wenn jemand zu dir ungerecht ist oder dich mobbt oder schlecht über dich redet oder dich betrügt, dann darf ich das doch auch. Der hat ja angefangen. Oder wisch dem anderen doch einfach eins aus. Aber was macht das mit unserem inneren Frieden, wenn wir so auf Konflikte, so auf Anfeindungen reagieren? Was macht das mit uns aus? Was löst es in unserem Herzen aus? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Entscheidung für dieses Liebesgebot wird dann zu einem der effektivsten Zeugnisse unseres Lebens für Christus, aber auch dafür, dass wir inneren Frieden in uns erfahren können. Weil wir in Christus selber nur unseren inneren Frieden finden können. Das ist dann eine Erfahrung von echter Sicherheit, von Gelassenheit, von Heil, Zufriedenheit und Ordnung. Weil du nicht mehr für dich selber kämpfen musst, sondern weil du erfährst, dass Gott sich um sich kümmert. Dieser innere Friede ist mehr als das, was wir in uns selber schaffen können. Er ist eine Gabe, die Gott schenkt, die wir nicht aus uns selbst erlangen können. Und weil es das ist, müssen wir ihm folgen und ihm nachjagen. In Jesaja 32, Vers 7 steht, dass der innere Friede sozusagen ein Nebenprodukt der Gerechtigkeit ist, die wir von Gott bekommen. In Jesaja 32, Vers 17 steht, das Werk der Gerechtigkeit, also das, was aus der Gerechtigkeit herauskommt, wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit für ewig. Das heißt, das, was wir durch Christus bekommen an Gerechtigkeit, an Annahme von Gott, hat eine Auswirkung für unser Inneres und für unsere Beziehungen. Das Werk, die Auswirkung der Gerechtigkeit wird Frieden sein. Also, wenn wir nicht nach Frieden mit Gott und Frieden mit anderen streben, dann ist es unmöglich, inneren Frieden zu erleben. Innerer Friede kommt nämlich aus dem Gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt, seinen Geboten. Und diese drei Dimensionen des Friedens hat Gott auf eine besondere Art und Weise in seinem Plan untrennbar miteinander verbunden. Es ist ein Paket, in dem wir zuerst den Frieden mit Gott erleben, dann den Frieden mit anderen Menschen und dann den Frieden mit uns selber erhalten. Also können wir sagen, wer inneren Frieden haben möchte, der muss eine harmonische Beziehung zu Gott und zu den Nächsten suchen. Muss sich auf den Weg machen. Muss sagen, das ist mein Ziel. Und neben der Tatsache, dass ja Frieden und Einheit, dass wir das in uns drin erfahren, ist die Einheit noch das krasseste Zeugnis von Christen in dieser Welt. Unsere Beziehung zu anderen Menschen, die Einstellung, mit der wir dieses Leben leben und wie wir unsere Mitmenschen behandeln, ist ein Zeugnis für unsere Christusbeziehung. Wir zeigen dadurch, dass Gott im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und der Umkehrschluss in diesem Fall ist ebenso gravierend. Wenn wir in unserem Leben so eine Reihe von ungelösten Konflikten immer wieder aufhäufen, dann werden wir die Botschaft von Jesus mit weniger Erfolg weitergeben können. Weil hier ein praktischer Weg einfach ist, Menschen zu zeigen, dass wir einen anderen Standard leben, einen Standard, der unser Leben erfüllt und der von Frieden und Einheit geprägt werden soll. Und Jesus lehrt diese Tatsache in seinem Dienst immer wieder. Es gibt ein wunderbares Gebet, was er betet, was Johannes uns aufgeschrieben hat, im Kapitel 17 des Johannesevangeliums. Und dort betet Jesus kurz vor seinem Tod, kurz bevor er diese Welt verlässt. Er betet für sich, seine Jünger, und er betet auch für die Menschen, die nach seinem Tod an ihn glauben werden, für uns. Ihr könnt das im 17. Kapitel des Johannesevangeliums nachlesen. Und da betet er, dass wir eins sein, wir eine Einheit sind, so wie er, Jesus selbst, mit dem Vater eins ist, damit wir vollendet und vollkommen sind und diese Welt dadurch erkennt, dass Jesus vom Vater gesandt ist und wie sehr Gott die Menschen liebt und dass der Vater uns so sehr liebt, wie er den Sohn liebt. Das heißt, in dieser Stunde der schwersten Anspannung, Jesus weiß, was vor ihm liegt, er sieht diese Konflikte, er sieht, dass Menschen ihm mit dem größten Hass dieser Welt entgegentreten werden, betet er nicht dafür, dass es uns und ihm immer gut gehen werde, dass wir ein Leben ohne Schwierigkeiten haben, dass wir immer unser Recht bekommen, sondern Jesus bittet den Vater, dass die Menschen, die an ihn glauben, miteinander klarkommen, dass sie Frieden haben. Er verbindet diese Glaubwürdigkeit seiner Botschaft mit der Einheit und des Friedens untereinander der Jünger. Und Jesus sagt es an so vielen anderen Stellen in seinem Dienst immer wieder. Er spricht über die Wichtigkeit der Einheit, die Wichtigkeit des Friedens, des Miteinanders. Und er sagt, dass an unserer Liebe zueinander die Leute erkennen werden, dass wir ihm nachfolgen. Und so wird es deutlich, dass diese Liebe wenig mit Gefühlen zu tun hat. Ja? Wenig damit, dass man quasi sagt, oh, ich bin so verliebt in jeden Menschen in der Kirche, sondern dass es darum geht, ich suche Frieden, ich suche Beziehung, ich suche Einheit. Diese Liebe lässt keinen Raum für ungelöste Konflikte. Und das geht so weit, dass Jesus den Menschen in der Bergpredigt sogar befiehlt, bevor sie in den Gottesdienst gehen, bevor sie Gott ein Opfer bringen, bevor sie sich Gott nähern wollen, um ihn anzubeten, sollen sich mit ihren Geschwistern versöhnen und erst dann ihre Gabe hinbringen. Und dieser Befehl zeigt so deutlich, dass wir Gott gar nicht angemessen lieben können und anbeten können, wenn wir untereinander Konflikte haben und nicht alles in unserer Kraft Stehende getan haben, um uns zu versöhnen. Also gibt es quasi eine Entschlossenheit, uns in unsere ungelösten Konflikte zu lösen. Dass wir nicht nachlässig mit ihnen umgehen, damit wir Gott aus ganz freiem Herzen dienen können, ihm unser Bestes geben können. Aber ich glaube, gerade weil Frieden und Einheit so ein wichtiges Zeugnis für Christus ist, können wir uns sicher sein, dass genau an dieser Stelle jemand stören will. Genau an dieser Stelle jemand reinkommt und sagt, ich will diesen Frieden, diese Einheit, dieses innere Entspanntsein, ich will das zerstören. Das ist der Feind des Friedens, der Widersacher, der Satan, der Streit und Uneinigkeit sehen will. Warum? Nicht damit es in erster Linie unschlecht geht, ist ihm vielleicht sogar egal, sondern damit das Evangelium keine Chance hat. Damit das Evangelium auf dieser Welt seine Kraft nicht entfalten kann. Er versucht, unsere Selbstsucht, unseren Stolz immer wieder mehr anzusprechen und uns durch Lügen und Halbwahrheiten dahin zu bringen, dass wir die Realität nur noch verzerrt sehen können und auf eine Weise handeln, die nicht Einheit und nicht dem Frieden Gottes entspricht. Und das Verrückte ist, dass Satan das nicht häufig so offensichtlich tut, sondern dass er es versteckt tut und nach Möglichkeit kaum auffallen will, sondern dass es so wirken lässt, als würde es aus uns gehen. Er redet uns ein, dass wir im Recht sind, dass wir uns nicht mit Situationen zufrieden geben dürfen, dass wir doch unfair behandelt wurden und dagegen aufstehen müssen. Er will, dass wir mit dem Menschen, mit dem wir im Konflikt stehen, dem Bösen, dass wir in der Person den Bösen sehen, den es zu bekämpfen geht und dass er das oder sie das Ziel unseres Angriffs sind. Während ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist mir so eine ganz alte Situation eingefallen. Eine Situation in meiner Studienzeit. Und wenn ich das jetzt erzähle, merkt ihr, das muss mich damals doch ziemlich stark beschäftigt haben, dass ich mich jetzt immer noch daran erinnern kann. Ich bin mit der U-Bahn gefahren und es stiegen Kontrolleure ein. Ja, grundsätzlich jetzt nicht so eine spektakuläre Situation, aber ich hole mein Ticket raus, mein Semesterticket. Und ich sehe, dieses Ticket ist gerade einen Tag abgelaufen. Und ich habe blöderweise vergessen, mein neues Ticket, was zu Hause liegt, einzustecken. Ja? Also wurde ich gebeten, auszusteigen und meine Personalien anzugeben. Und jetzt begann etwas, wenn ihr mich kennt, ich bin ja eigentlich, also ich würde sagen, ich bin ein ziemlich ausgeglichener Typ. Ich schreibe mich nicht so gerne, also wenn es so sein. Aber in dem Moment hat mich irgendwas geritten, irgendwas gepiekt. Und es fing ein Streitgespräch zwischen mir und dem Kontrolleur an, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Ja, wieso sollte ich eine Strafe bezahlen wegen Fahrens ohne gültigen Tickets? Ich habe doch ein Ticket, ich habe es nur nicht dabei. Aber der kann mir doch mal wenigstens glauben. Und ich war mir so sicher, im Recht zu sein. Ich war mir so sicher, dass ich diese Kulanz dieses Kontrolleurs verdient zu haben, dass ich sehr unfreundlich reagiert habe. Und als ich dann weiterfuhr, hörte das mit diesem Ärger gar nicht auf, sondern bis ich zu Hause war. Ich war stinkend sauer, ja, stinkend sauer auf diesen unfairen Menschen, dass er mir nicht glaubt. Dann wollte ich zu Hause weiterarbeiten und ich spürte, wie ich gar nicht konnte, weil ich mich so geärgert habe. Innerlich so aufgeregt war. Ich konnte mich kaum beruhigen. Bis ich dann gemerkt habe, ey Clarence, eigentlich du bist im Unrecht. Dieser Kontrolleur hat nichts falsch gemacht. Ja, du hast dieses Ticket vergessen und du hast ein abgelaufenes Ticket in deinem Portemonnaie. Und als mir das bewusst wurde, vielleicht so in so einem Moment, wo der Heilige Geist zu mir spricht, habe ich gemerkt, ich war falsch, komplett falsch. Und da habe ich Gott um Vergebung gebeten, weil ich in dieser Situation überhaupt kein gutes Zeugnis für das Evangelium abgegeben hatte. Und dann habe ich gebeten für den Kontrolleur, dem ich Unrecht getan habe, weil ich ihn ja so nicht mehr wieder treffen konnte. Ich habe tatsächlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen Ausschau gehalten, aber es war in Berlin nicht sichtbar. Und in diesem Zug wurde ich dann wieder von Gott mit innerem Frieden beschenkt. In dieser Situation war mir nicht klar, wie einfach und schnell sich Satan manchmal einschleicht. Ich war ja aufgrund der Tatsache, dass ich wirklich keinen gültigen Fahrschein da hatte, im Unrecht, aber ich benahm mich, als wäre ich die Gerechtigkeit und Fairness in Person. Und Paulus stellt im Epheserbrief deutlich dar, dass immer wenn wir denken, dass wir nur gegen Menschen kämpfen, dass wir den eigentlichen Grund von gestörten Beziehungen gar nicht angehen. Und deswegen empfiehlt er uns eine Reaktion, wie wir Frieden stiften können. Und wie wir den Kern der Konflikte anstelle den Menschen bekämpfen. Sagt Wahrheit, Gerechtigkeit, das Evangelium, der Glaube, die Bibel und das Gebet. Das sind die sechs Dinge, mit denen wir dem entgegentreten können. Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Mit Wahrheit zu reagieren. Sich bewusst zu werden, dass Gerechtigkeit das Wissen, dass wir Jesus anziehen, das, was uns macht, das Evangelium der Liebe bereit sind, weiterzugeben. Und das funktioniert schlecht, wenn wir in einer super unfreundlichen Art und Weise sind. Zu wissen, dass wir glauben, festzuhalten, dass Gott uns versorgt, die Bibel als das, ja, als die Wahrheit zu nehmen, mit der wir sprechen, und dann nicht aufzuhören zu beten, nicht aufzuhören, Gott in Situationen einzuladen. Jetzt ist mir bewusst, dass ich die ganze Schuld für die Konflikte, die ich in meinem Leben erlebe, natürlich nicht einfach nur auf den Satan schieben kann. Das ist nicht richtig, weil ich Verantwortung für mein Handeln übernehme und auch für meine Sünde habe und ich die Konsequenz tragen muss. Aber wir müssen uns der Ziele von dem Satan bewusst sein, damit wir dann mit unseren Reaktionen im Willen Gottes handeln können. Die Apostel damals, Paulus und Petrus und die anderen, die waren sich natürlich im Klaren darüber, dass Satan alles versuchen würde, die Einheit der Gemeinde zu zerstören. Und das können wir besonders daran sehen, dass fast jeder Brief im Neuen Testament einen Aufruf zum Frieden und zur Einheit hat. Paulus drückt es in Römer 12, Vers 18 so aus, ich habe den Vers eben schon vorher zitiert. Ist es möglich an euch, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Gebt alles, strengt euch an. Versucht es möglich zu machen, mit allen Menschen in eurem Umfeld Frieden zu haben. Da, wo es an dir liegt, sollen wir Frieden mit allen Menschen halten. Und das wird so deutlich, dass das so ein enormer oder ein Ausdruck von der enormen Wichtigkeit des Friedenshaltens ist. Das ist nicht einfach nur eine Kleinigkeit, im Streit mit jemandem zu sein. Und für unsere Seite des Konflikts haben wir keine Entschuldigung. Unser Verhalten ist immer auch in unserer Verantwortung vor Gott. Aber für das Verhalten der anderen können wir natürlich keine Verantwortung übernehmen. Das liegt nicht in unserer Hand. Aber Paulus macht sehr deutlich, dass das Verhalten der anderen keine Entschuldigung für uns ist, sondern dass wir auf uns achten müssen. Seine Aufforderung, so viel an euch ist, dass wir das ernst nehmen und dass wir mit all unserer Kraft, mit all dem, was wir haben, Frieden suchen. Also die Botschaft ist klar, das, was die Bibel uns zum Thema Frieden stiften und Frieden sagt. Egal, ob es große oder kleine Unstimmigkeiten oder Konflikte sind, Frieden und Einheit sind für Gott von überragender Wichtigkeit. Frieden stiften ist für uns keine Frage des Wollens oder Nichtwollens. Gott möchte, dass wir ernsthaft, fleißig, kontinuierlich und mit all unserer Kraft nach harmonischen Beziehungen mit unserem Nächsten streben. Und dieser Gehorsam dazu wird zur Ehre für Gott werden. Er wird das Evangelium fördern und er wird uns ermöglichen, inneren Frieden zu genießen. In seiner Kraft sind wir stark. Wenn du diesen inneren Frieden mit Gott noch nicht gefunden hast, dann möchte ich dich einladen, dass du Jesus Christus als deinen persönlichen Retter annehmen kannst. Er ist bereit, dir deine ganze Schuld abzunehmen. All das, was dich von ihm trennt, auf sich zu nehmen und dir zu vergeben. Und das kannst du tun, indem du ganz einfach mit ihm sprichst, in einem kleinen Gebet und sagst, Jesus, ich bitte dich um Vergebung für das, was mich von dir trennt. Ich bitte dich um Vergebung für den Streit, den wir miteinander haben und ich lade dich in mein Leben ein und ich nehme deine Vergebung an. Und wenn du das tun möchtest, dann möchte ich herzlich einladen, das zu tun. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst auf uns zukommen und wir beten gerne mit dir gemeinsam, damit du Frieden mit Gott hast, um persönlichen Frieden erleben zu können. Aber vielleicht denkst du, ich habe das schon gemacht oder du hast es schon gemacht. Du hast eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Du weißt, er hat dir deine Schuld vergeben, aber du spürst immer noch nicht diesen inneren Frieden, nach dem du dich sehnst. Dann möchte ich dich einladen, über ein paar Fragen nachzudenken. Vielleicht darüber nochmal dir bewusst zu werden, mit wem stehst du eigentlich in einem Konflikt? Und warum stehst du mit der Person in einem Konflikt? Und du kannst Gott bitten und ihn fragen, zu sagen, komm doch in diese Situation rein. Zeig mir, wie ich in dieser Situation ganz konkret den Frieden suchen kann. Nicht um mich zu verbiegen, nicht um ja, irgendwas zu tun, was ich gar nicht will, sondern einfach Jesus Christus dort zu erleben. Oder wenn du auf diese Frage erstmal noch nicht genau weißt, wie du es damit anfangen kannst, aber du spürst immer noch keinen inneren Frieden, stell dir die Frage, erfährst du den inneren Frieden, den du dir wünschst? Und wenn nicht, warum nicht? Woran könnte das liegen? Und eine herausfordernde Frage, die ich mit Sicherheit nicht mit dem Zeigefinger stellen will, aber die diese Texte so nahe liegen, ist die Frage, welche Auswirkungen kann ein Konflikt, in dem du lebst, auf den Ruf von Jesus haben? Und ich möchte dich einladen, über diese Fragen nachzudenken. Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Um unseren Willen, damit wir inneren Frieden haben, aber auch um das, was Gott in dieser Welt tun möchte durch uns. Ich möchte beten. Jesus, dein Leben zeigt, dass du gekommen bist als Friedefürst. Du wurdest durch die Propheten so angekündigt, dass du der Friedefürst bist, der Frieden in diese Welt bringt. Und gleichzeitig musstest du die krassesten Konflikte und die krasseste Verurteilung erleben. Ich möchte dir danken dafür, dass du dich trotzdem für uns entschieden hast, dass wir deine Liebe erleben dürfen. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns, für die Menschen, die dich noch nicht persönlich kennen, dass sie dich heute kennenlernen. Und für die, die dich kennen, aber in Konflikten stehen, in Herausforderungen mit anderen Menschen und Situationen, dass wir die Kraft von dir bekommen, Erkenntnis bekommen, wie wir wieder neu in Frieden leben können. Du hast uns berufen dafür, dass wir inneren Frieden erleben können, deinen Frieden erleben können, du Gott des Friedens. Und ich bete, dass du uns den Weg zeigst, wie wir das weiter erleben. In deinem Namen. Amen.